Bevor wir jetzt mit der Folge zu Super Mario Odyssey beginnen, muss ich noch einige Worte an euch verlieren, denn diese Folge war ursprünglich als Folge 401 gedacht. Leider hat sich intern, sage ich mal, in den letzten Wochen abgezeichnet, dass immer mehr unserer Moderatoren weniger Zeit haben, um dem Podcast halt genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Und so gab's ein langes Hin und Her zur Folge 400, die sich dann, wo sich dann abgezeichnet hat, dass es einfach unwahrscheinlich ist, dass dazu was Vernünftiges zustande kommt. Und innerhalb dieses langen Hin und Hers haben wir den Entschluss gefasst, okay, Folge 400, das ist eine schöne Zahl für einen Podcast. Das schaffen wirklich nicht viele Podcasts, auf 400 Folgen zu kommen. Wenn man noch die ganzen Specials, E3-Folgen und Filmkommentare dazu zählt, denke ich, sind wir locker an die 500 Audioaufnahmen, was echt eine spektakuläre Zahl ist für einen Podcast im heutigen Zeitalter, wo Podcasts schneller zum Leben erweckt werden und dann binnen Monaten wieder eingemottet werden. Da sind diese vielen Jahre, die wir mit dem Podcast verbracht haben, echt eine Hausnummer, die sich sehen lassen kann. Und wir sind nicht komplett aus der Welt. Die GamerWG wird sich nochmal zu so vielen wie möglich in den kommenden Tagen zusammensetzen und ein Abschlussspezial aufnehmen. Und einige von uns haben auch schon ein neues Podcast-Projekt am Start, worüber ihr dann auch auf der Seite gamerwg.org informiert werdet, wenn dieses an den Start geht. Aber mit der GamerWG ist es mit dieser Folge offiziell dann zu Ende. Und ja, es war eine wirklich schöne Zeit in der GamerWG. Es war viele, viele Jahre voller Auf und Abs. Ich denke, in der Spezialfolge werden wir darauf etwas mehr Bezug zu nehmen. Und noch eine kleine Anmerkung zur Mario Odyssey Folge, weil ich da Mist über die Musik rede. Kann ich mich jetzt schon berichtigen, bevor ich mich in den Kommentaren rechtfertigen muss. Da sage ich nämlich, dass die Musik nicht so wirklich zu den Levels passt. Das muss ich zurücknehmen, also sie passt schon zu den Levels. Und während man das Spiel spielt, ist die Musik auch wirklich spektakulär, aber ich würde sagen, dass die Kompositionen nicht wirklich erinnernswert sind, weshalb ich dann halt sage, dass es da die zwei, drei Aushängeschilder des Soundtracks gibt, aber der Rest nicht wirklich hängen bleibt. Und das ist eigentlich das, was ich wirklich sagen wollte, dass der Soundtrack, der ist gut, auf jeden Fall. Ich habe ihn nach der Aufnahme nochmal durchgehört und da sind echt viele gute Stücke bei. Aber selbst jetzt könnte ich schon wieder nicht mehr die Stücke nachsummen, viele der Stücke, von denen ich sagen würde, dass das Dino-Level, wo man das erste Mal den Dino kontrollieren darf. Das Musikstück ist super, aber es wird mir spontan nicht einfallen. Aber wenn ich den Level spiele und das dann ertönt, dann sage ich sofort, ah ja, genau das ist es. Und es klingt so bombastisch, aber es will mir einfach nicht im Kopf bleiben. Ach Gott, und jetzt habe ich schon wieder 5 Minuten zu viel geredet. Ja, ich denke, ihr seid auf dem neuesten Stand. Haltet die Augen und Ohren offen für unsere finale Spezial Game Over Folge, wie man es auch immer nennen mag. Die ist nämlich noch nicht aufgenommen. Und ja, wie gesagt, haltet auch eure Augen und Ohren offen nach dem neuen Podcast-Projekt, nach dem Nachfolger des GamerWG-Podcasts. Und damit verabschiede ich mich. in die Super Mario Odyssey Folge rein, wo wir uns dann gleich wieder hören. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des GamerWG Podcasts. Heute geht es um den letzten großen exklusiven Nintendo Switch Titel des letzten Jahres, nämlich Super Mario Odyssey. Ich habe es angedroht, ich habe mir endlich auch eine Switch geholt. Das war einer der ersten Titel, die ich mir zugelegt habe. Und glücklicherweise bin ich nicht alleine in der WG, nicht der Einzige, der es gespielt hat. Mit mir dabei heute dieses Spiel zu besprechen, ist nämlich der Thomas. Hallo!
It's me, Thomas!
Funktioniert nicht ganz so gut.
Nee, Mario ist besser. Ja, du hast es gerade schon schön eingeleitet. Mario, der große Spielekracher zum Ende des Jahres, hat der Switch, glaube ich, auch richtig gut getan, nachdem das Gerät ja so richtig stark Anfang des Jahres gestartet war mit Zelda, dann sicher mit Mario Kart auch im Sommer und mit Splatoon, was ich ausgelassen habe, nochmal richtige Kracher dabei hat und dann so zum Weihnachtsgeschäft nochmal Mario. Was gibt es Schöneres, als in der kalten Jahreszeit Mario zu spielen? Herrlich. Kindheitserinnerung pur.
Ja.
Setzt natürlich voraus, dass das Spiel gut ist. Ob es uns gefallen hat, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Minuten klären.
Ja, Mario Odyssey ist kein Nachfolger zu Mario 3D World, sondern eher ein Nachfolger zu den klassischen 3D-Marios, die sich mehr in, also das Spiel orientiert sich eher an Mario 64, Mario Sunshine und vor allem der Nostalgie-Bonus für Mario 64-Fans wird, denke ich, einiges gut machen bei vielen. Und ja, ich bin eigentlich nicht so der große Fan dieser Formel gewesen, wie Mario bisher gehandhabt wurde in 3D. Ich habe es ja schon mal gesagt in unserem Pile of Shame Podcast, dass ich die Mario 3D World Formel eigentlich bevorzuge. Und trotzdem konnte ich nicht Nein sagen, halt zum Kauf der Switch dann auch das neueste Mario mitzunehmen. Vor allem, weil, auch wenn ich ein paar Bedenken hatte, ist doch sehr abwechslungsreich, außer von den Schauplätzen und von den Welten her. Vor allem, weil Mario endlich mal Welten betritt, die er zuvor noch nie betreten hat. Also man bekommt zwar eine Wüste, ein Eislevel und ein Vulkanlevel spendiert, aber zum Beispiel der Vulkanlevel hat schon so einen gewissen Twist, der ihn wieder ganz besonders macht. Und das sind nur drei von den, was weiß ich, wie vielen Welten, die das Spiel zu bieten hat. Und eine ist verrückter als die andere.
Ja. Vor allen Dingen, du hattest jetzt ja auch quasi den Bonus, dass das Spiel schon draußen war und man auch so ein bisschen schon sehen konnte. Ich fand also gerade so zum Anfang eigentlich, als das Spiel auf der E3 gezeigt worden ist und auf diesen Nintendo Direct Shows, das sah am Anfang, fand ich, schon so ein bisschen zum Kotzen aus, auf gut Deutsch. Also dieses New Donk City, was man ja als erstes gezeigt hat, hatte für mich ein ganz komisches Mario-Flair vermittelt. Das erinnert ja eher an dieses alte Sonic-Spiel, was auch schon mal in der Echtwelt zum Teil gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, gerade das Level als erstes zu zeigen, obwohl, um da schon mal vorwegzugreifen, gerade auch das Level mir im Nachgang als Spielplatz quasi sehr gut gefallen hat. Rein optisch ist es für mich nicht das stärkste Level, aber so die Art und Weise, wie man sich da bewegt und was man machen kann, fand ich schon ganz cool. Insofern hat vielleicht Nintendo für die Präsentation dann nicht das beste Level gezeigt, aber ja, am Ende war ja dann die Vielfalt an Welten ja dann doch gegeben, sodass eben gerade auch der Rest des Spiels einen deutlich Mario-hafteren Anstrich bekommen hat als dieses Stadtlevel New Donk City.
Ja, ich hatte auch in einer der früheren Folgen Bedenken geäußert, dass es irgendwie seltsam wirkt, wie die Art Style, die verschiedenen Art, also die verschiedenen Stile der Welten mit diesem typischen Mario einfach zusammenkrachen und das irgendwie in den Videos nicht aufgehen wollte. Ich hatte tatsächlich ähnliche Bedenken wie du. Lustige Dinge waren dann halt auch, du hast schon Sonic genannt, dass halt viele Sonic-Adventure-Elemente drin sind, wie halt New Donk City. Mario kann das erste Mal in der Mario-Historie sich zusammenrollen. das erste Mal in einem Mario-Spiel ist Momentum ein wichtiges Element, also er läuft langsamer hoch und schneller Berge runter. Und wie gesagt, wenn er sich dann zusammenrollt, rollt er sogar noch schneller. Und so kommt rein von der Präsentation her, wenn man es nur in den Videos sieht von der E3 letztes Jahr, echt so rüber, als wäre das Sonic Adventure jetzt mit Mario.
Ja, und ich muss auch sagen, von den Videos her eins eben der für mich coolsten Feature des Spiels, diese Mütze, die ja auch von Nintendo als coolstes Feature angepriesen worden ist, kam in den Videos nicht als coolstes Feature rüber. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das muss man selber erstmal gespielt haben, verstanden haben und dann sich überlegen, welche Möglichkeiten gibt mir diese Mütze, um das wirklich wertschätzen zu können. Fand ich auch durch die Videos zumindest auf mich nicht richtig transportiert, habe ich nicht verstanden, was mir Nintendo da zeigen wollte. Beim Spielen hat es deutlich besser funktioniert.
Ja, und ich weiß nicht, ob man das unbedingt mit dem T-Rex hätte zeigen müssen. Also ob man da nicht vielleicht hätte kleinere Brötchen backen sollen, um halt diese großen Viecher, die man übernehmen kann, teilweise
ja,
nicht gleich vorwegzunehmen.
Genau, auch der T-Rex. Eine coole Szene im Spiel, an sich aber komplett unrepräsentativ für das gesamte Spiel und überhaupt hat das Aussehen auch von dem T-Rex, der eher realistisch aussieht, finde ich dann auch mit dem Rest des Spiels auch wieder nichts zu tun gehabt. Ne? Irgendwie war der ganze Eindruck da, ich weiß auch nicht, die hatten scheinbar Lust, Dinge zu zeigen, die Mario untypisch sind, die besonders sind, aber irgendwie hat das Spiel nicht so wirklich für mich transportiert und repräsentiert.
Ja, aber das war alles vor Mario Odyssey. Wir sind jetzt Ende Februar, wenn wir das aufnehmen. Und das ist ja schon einige Monate nach Odyssey. Ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam. Ende November kann das sein?
Ja, das kam, glaube ich, irgendwie unglücklicherweise 3 Tage, bevor die Xbox One X rausgekommen ist, raus.
Okay, so,
irgendwann im November, meine ich, war das dann, oder Ende Oktober.
Ja.
So im Dunstkreis.
Hast du es dir dann direkt geholt, wenn du jetzt gerade sagst, es kam um den Xbox One X Launch raus?
Ich hatte das vorbestellt, insofern ja, ich hatte es mir geholt. Ich habe es aber dann erst intensiver gespielt, nachdem ich dann auch auf der Xbox mich was ausgetobt hatte.
Okay. Ja, ich habe es dann jetzt Anfang Februar bis Mitte Februar gespielt. Ich habe sehr viele Stunden in das Spiel gesteckt. Und ja, wir haben es schon gesagt, vor Mario Odyssey war unsere Meinung doch etwas zwiegespalten, etwas bedrückt mit Vermutungen, dass da irgendwas in die Hose gehen könnte, rein von der Art und Weise, wie Nintendo sich entschieden hat, das Spiel zu präsentieren. Und dann hat man selbst Hand angelegt und man wird in einem fetten Intro präsentiert, wo Mario und Bowser mal wieder kämpfen um Prinzessin Peach. Und das ist so spektakulär in Szene gesetzt, mit einer leicht dramatischen Note zum Ende hin, wo Mario verliert und seine Mütze zerfetzt wird, dass es fast schon wehtut, da zuzusehen. Aber einfach allein durch die Präsentation, und das muss ich echt jetzt schon betonen, das Spiel sieht spektakulär aus, hat es mich sofort in den Bann gezogen.
Auf jeden Fall. Also so schön hat man Mario noch nie gesehen, schlägt die Wii U-Version auf jeden Fall auch nochmal. Und ja, also da haben die Art-Designer schon wieder ein gutes Händchen bewiesen, eine Comic-Figur noch realistischer zu gestalten, ohne dass sie irgendwie tatsächlich fotorealistisch wirkt. Das funktioniert immer ganz gut. Hier nochmal so ein bisschen den Bart verfeinert, vielleicht nochmal ein paar Hautporen. Ja, machen die schon ganz gut.
Hast du Mario Odyssey im Handheld-Modus oder auf dem Fernseher gespielt?
Sowohl als auch, da ich aber ein ganz großer Freund von dem Pro-Controller bin, habe ich das Spiel ungern, also mit dem Handheld gespielt, weil da musste man ja immer das ganze Handheld schütteln. Ich finde auch, dass das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, das mobil zu spielen, was ich dem Spiel auch stark ankreide. Gerade so als Vorzeigetitel, das hat bei Zelda deutlich besser funktioniert. Ich habe es aber auch darauf gespielt und ich finde, in beiden Fällen kommt die Grafik gut zur Geltung. Sicherlich etwas krümeliger auf dem kleinen Display, aber hat beides Spaß gemacht.
Ich habe nämlich gemerkt, dass ich die Switch lieber im Handheld-Modus spiele. Aber jedes Mal, wenn ich dann halt die Switch aufladen musste, halt alle 3 Stunden das Gerät dann in die Docking Station gesteckt habe und der Fernseher dann anging, habe ich gemerkt, okay, also es ist schon ein qualitativer Sprung rein von dem, was die Switch dann auf dem TV abliefert. Sachen wie die Textur auf Marios Hut, die Barthärchen, die du erwähnt hast, die sieht man auf der Switch selbst nicht. Das ist ja mehr so ein typisches, klassisches Mario Model, hat man das Gefühl, die Texturen wirken da nicht so scharf. Wenn man das dann auf dem Fernseher spielt, sieht man da halt wirklich, da kann man praktisch die Fasern in dem Hut zählen. So detailverliebt waren da die Macher. Und trotzdem muss ich sagen, war es auch auf dem Handheld immer wieder eine Freude zu sehen. Und diesen Kontrast zu haben zwischen Handheld-Mode und TV-Mode, da habe ich gemerkt, der existiert zwar, aber der ist nicht groß genug, dass es mich vom Spielen abhält, vor allem, weil das halt konstant butterweich läuft. Egal, wo man sich befindet, egal, was man macht, egal, ob man auf dem Fernseher spielt oder halt im Handheld-Mode. Und ich glaube, das ist das erste Mario, was in 60 FPS läuft, wenn ich das Digital Foundry-Video richtig in Erinnerung habe. Ich poste es zur Sicherheit nochmal unten in die Video, in die Podcast-Beschreibung, falls ich falsch liege, aber sowas in der Art hatte ich in Erinnerung. Und es fühlt sich auch so an. Also es fühlt sich butterweich an zu spielen.
Ja, ich hatte auch mal gehört, dass Nintendo eigentlich auch immer den Weg geht, dass die das Spiel, was die gerade machen, für den Handheld-Modus optimiert und dann für den Fernseher nur noch aufsattelt. Also dass das eben nicht downgegradet wird, sondern immer nur upgegradet. Finde ich auch ganz gut so. Und dann ist auch immer gewährleistet, dass eben die Spiele im Handheld-Modus jetzt nicht irgendwie ruckelig laufen oder ähnliches.
Ja, also das Spiel läuft in 60 FPS. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Sicher, sicher.
Ja, also das merkt man dem Spiel an. Mario lässt sich knackig steuern. Man hat eigentlich immer das Gefühl, Herr der Lage zu sein und kann eigentlich das Ganze, wenn man dann mal irgendwann scheitern sollte, nicht aufs Spiel schieben, sondern das liegt an einem selber. Ja. Ich muss auch sagen, was ich auch sehr gut fand, war, dass das Spiel quasi, ich habe es auf Modul gekauft, ich glaube, du auch, ne?
Ja, habe ich.
Das ist auch mal schön, dass es Spiele gibt, die mehr oder minder sofort benutzt werden können, ohne dass man riesige Patches laden muss, die so ein Spiel überhaupt spielbar machen. Sicherlich gab es da mittlerweile auch Patches für, aber
es gibt
keine Ahnung.
Es gibt einen Patch, der irgendwie 16 Megabyte groß ist, ja. Also der ist sehr klein.
Also irgendwas hat er gemacht, aber jetzt nichts Gravierendes. Ist jetzt nicht so wie bei den großen Xbox-Spielen oder PlayStation-Spielen, wo zum Start mal eben 15 bis 20 Gigabyte geladen werden müssen, wo eigentlich ein unfertiges Spiel ausgeliefert wird. Das ist da schon gut, da hat Nintendo wieder ganze Arbeit geleistet. Und überhaupt ja dieses Handhaben von den Cartridges gefällt mir sehr gut. Also das war eine gute Entscheidung, da finde ich wieder auf dieses Medium zu setzen, was jetzt dann auch den Speicherplatz ja bietet für so Spiele.
Ja, und das ist halt wahnsinnig. Also am Anfang ist es ein bisschen störend. Jedes Mal, wenn man das Spiel startet, kriegt man so eine blöde praktisch Wie-Erklärung. Im Sinne von, benutzt die Joy-Cons so oder so. Und du kannst sie auch so benutzen. Und das kann man nicht wegklicken. Das bleibt da für 30 Sekunden und man will unbedingt ins Spiel einsteigen. Weil das Tolle an dem Spiel ist, und ich habe es, wie gesagt, auch auf Cartridge gespielt, ich vermute, es ist noch ein Ticken schneller, wenn man es vom internen Speicher aus spielt. Die Ladezeiten sind super kurz. Und das teilweise für gigantische Welten, wo es so viel zu tun und machen und zu sehen gibt,
klar hat man, wenn man die Cutscenes überspringt, dann so 3-4 Sekunden Ladezeit, aber das ist so kurz, dass man meistens nicht mal einen Schluck trinken kann, bevor man schon ins nächste Level geworfen wird. Und das ist halt schön zu sehen, dass Nintendo da weiterhin an ihre alten Tugenden, dass sie denen gerecht bleiben. Und so auch nie, man auch nie wirklich aus dem Spielfluss gerissen wird, finde ich.
Ja. Ja, du hast gerade das Steuern angesprochen. Ich hatte eben schon angefangen, so ein bisschen zu mäkeln. Also neben dem Umstand, dass die Steuerung an sich super präzise ist, was ich nicht gut finde, ist, dass das ganze Spiel auf die Joy-Cons ausgelegt ist und eigentlich auch in der Form, dass man die jeden in einer Hand halten muss, ähnlich wie man es früher mit Wiimote und Nunchuk gemacht hat. Es gibt einige Moves, die sich durch Schütteln der Controller eben aktivieren lassen, sowohl mit dem Pro-Pad als auch wenn es eben verbunden ist, lässt sich das Ganze nur mäßig steuern. Ich verstehe nicht, warum man da nicht irgendwie alternative Dinge auf Knöpfe umgelegt hat, was in meinen Augen durchaus denkbar und machbar gewesen wäre. So ein bisschen habe ich den Eindruck, als ob da quasi das um des Features Willens das Ganze gemacht worden ist. Erschließt sich mir insgesamt so nicht. Was in einigen Szenen wiederum ganz schön ausgenutzt worden ist, ist dieses HD-Rumble-Feature. Es gibt so Räume, wo man auf Schatzsuche geht am Boden und je nachdem, wie nah man am richtigen Punkt ist, rappeln die Pads dann intensiver. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass das da so in der Form mal eingesetzt worden ist. Aber insgesamt eben hätte ich mir eine bessere Unterstützung aller Controller-Typen gewünscht und eben bei denen, wo man Bewegungssteuerung nicht so gut einsetzen kann, darauf zu verzichten.
Ich habe ein paar Dinge dazu zu sagen. Erstmal, ich bin kein Fan von HD Rumble. Also zumindest nicht nach Mario Kart und Mario Odyssey bin ich kein Fan davon geworden. Und das Lustige ist, ich habe Rumble immer an in allen Spielen. Aber die Xbox One, weil da die Rumble-Motoren ja nahe den Triggern sind. Und auf der Switch merke ich den Rumble. Und ich finde das super störend, muss ich sagen. Ich weiß, ich bin da wahrscheinlich eine Ausnahme, um die sich niemand kümmert. Aber ich finde das extrem störend, wenn du, wie gesagt, ich spiele meistens im Handheld-Mode, das Gerät in der Hand hältst und auf einmal fängt das ganze Ding an zu vibrieren. Und das an einer Intensität teilweise, die sehr unangenehm ist, meiner Meinung nach. Und klar, das wird auf einige Minispiele ausgelegt, aber das hätte man, glaube ich, auch mit einem normalen Rumble hinbekommen. Vor allem, wo viele moderne Controller ja auch mehrere Rumble-Motoren eingebaut haben. Zum anderen muss ich dir aber zustimmen, dass sich zu stark darauf gesetzt wurde, auf dieses blöde Gimmick, was ich auch schon bei der Ankündigung kritisiert habe, dass halt ausgerechnet ein Handheld Motion-Steuerung bekommt. Und das finde ich absolut abartig. Ich habe das so eine halbe Stunde lang mit getrennten Joy-Cons gespielt und dann gesagt, okay, reicht mir, macht keinen Spaß, wieder rangeklackst und dann normal im Handheld-Modus weitergespielt. Aber um ein bisschen gegenzuhalten, ich finde, dass man die meisten und vor allem die wichtigsten Moves, mit denen man tatsächlich weite, große Sprünge machen kann, alle halbwegs bis ziemlich gut auch über Knopfdruck ausführen kann. Ich stimme dir zu, dass einige Tasten besser hätten platziert sein können. Wieso dieser Tauchsprung, mit dem man weitere Distanzen nach einem Dreisprung oder nach einem anderen Sprung halt ausführen kann, weshalb der auf derselben Taste liegt wie die Stampfattacke, die halt das exakte Gegenteil davon ist. Ist mir unbegreiflich, wenn da noch mindestens 4 Tasten unbelegt sind auf dem Controller, die eigentlich nur die doppelten Funktionen ausführen. Also sprich, es gibt jeweils 2 Tasten für Stampfattacken und das ist dann halt immer gespiegelt. 2 Tasten fürs Springen, 2 Tasten für Cappy werfen und so weiter und so fort. Und das ist für mich Verschwendung von Buttons. Wieso habt ihr so viele Tasten auf dem Gerät, wenn ihr die nicht nutzt? Weil, wie gesagt, dadurch, dass dieses Tauchmanöver und die Stampfattacke auf ein und derselben Taste liegen, ist es mir oft genug passiert, dass ich über eine Schlucht gesprungen bin und dieses Tauchmanöver machen wollte, um noch ein bisschen Distanz zu kriegen und stattdessen in den Boden geplumpst bin, weil ich zu spät die Sprungtaste mit der Stampfattacke gedrückt habe. Und das ist eine Tastenkombination, die einfach dämlich ist. Ach Gott.
Ja. Aber gut, ich glaube, das soll zur Steuerung dann auch reichen an der Stelle. Also das ist einer der Kritikpunkte auf jeden Fall. Und gerade eben der Handheld-Modus ja, leidet darunter. Was hat das Spiel gut gemacht? Also
ach Gott. Zu viele.
Sehr viel, genau. Also was ich auf jeden Fall schon mal sehr positiv hervorheben muss, ist, ich muss dazu sagen, dass ich von alten Mario-Spielen wenige tatsächlich durchgespielt habe, was insbesondere auch daran liegt, dass ich teilweise dann den Schwierigkeitsgrad zum Ende hin, gerade bei den alten Marios, sehr hoch fand. Ich habe auf dem Gameboy die Marios durchgespielt. Ich habe auf jeden Fall auch, wie heißt es, egal. Auf jeden Fall, was ich nicht durchgespielt habe, ist zum Beispiel Mario 64. Das war mir nachher zum Ende hin zu schwer. Wie heißt die Wii U-Variante? Die hatte ich auch durchgespielt. Weißt du es?
Das 2D oder das 3D?
Das 3D.
Na, 3D World.
3D World, genau. Das fand ich vom Schwierigkeitsgrad her auch okay. Aber bei dem Spiel sehr positiv fand ich, dass man die eigentliche Story, obwohl das Spiel nachher auch noch mal ein bisschen anzieht, insgesamt fand ich, sehr angenehm durchspielen kann. Man kann sagen, es ist selbst dann mir, der jetzt gerade gemeckert hat, das andere war mir zu schwer, an manchen Stellen schon fast zu einfach. Es hat mich aber gut unterhalten und ich habe eigentlich lieber ein Spiel, wo ich bis zum Ende gut durchkomme, als eins, wo ich dann nachher eben nicht weiterkomme, weil es mir zu hektisch wird oder eben die Sprungpassagen zu schwierig sind. Das fand ich hier eigentlich sehr, sehr gut gemacht und ich habe auch, das Spiel bietet ja viel, viel mehr. Ich habe aber quasi nur die Story durchgespielt und war damit, glaube ich, so irgendwie 16 Stunden mit ganz gemütlichem Spielen und Suchen von Sternen. Ich habe so viele Sterne gesucht, wie ich wollte, dann auch beschäftigt. Und ja, das würde ich dem Spiel erstmal positiv anrechnen, dass für mich so das Gesamtpaket aus Spiellänge und Schwierigkeitsgrad genau richtig war.
Ja, eine Berichtigung, man sammelt Monde in dem Spiel, auch wenn sie manchmal aussehen wie Sterne.
Ja, das stimmt. Das war aus der Routine heraus, das stimmt. Man ja. Sammelt Monde, genau.
Ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass Nintendo sich entschieden hat, teilweise Monde gar nicht zu verstecken. Also die sind dann wirklich einfach auf einem Gebüsch drauf und dann springt man darüber. Also das ist wirklich null Challenge hinter. Und dann gibt es wiederum welche, die sind knallhart. Also vor allem zum Ende hin. Ich habe das Spiel auf 100% durchgespielt. Das heißt, ich habe alle Monde gesammelt, alle Bonusmonde gekauft, alle Kostüme gekauft und alle lila Münzen gesammelt, um halt auch die ganzen Souvenirs zu kaufen. Und am Ende habe ich dann noch 9.999 Münzen gesammelt, damit ich für das nächste DLC-Paket, was ein paar zusätzliche Kostüme bieten wird, auch schon gewappnet bin, münztechnisch, weil es gibt das Mario Sunshine Outfit und das würde ich gerne haben. Und man merkt, glaube ich, mir hat es angetan, trotz halt dieses gelegentlichen, etwas schwach platzierten Sterns, man muss, beziehungsweise es gibt insgesamt 880 Sterne, es gibt ein paar davon, die sind drei. Jetzt fange ich auch schon an mit Sternen. Es gibt einige Monde, die sind drei wert. Das heißt, es sind nicht ganz 880, so mehr im Rahmen von 850, würde ich sagen. So 10 bis 15 der Monde sind jeweils drei wert. Wenn nicht sogar eine Handvoll mehr. Und dadurch, dass man so viele hat und man braucht, glaube ich, nur 260 oder so, wenn vielleicht ein bisschen mehr, um die Story durchzuspielen, hat man halt wirklich unfassbar viel Auswahl zu sagen, okay, der Mond ist mir wirklich zu schwer oder da ist eine Aufgabe und ich begreife die einfach nicht, was dieser NPC von mir gerade will. Tut mir leid, ich suche mir einen anderen Mond und dann findet man einen und dann bekommt man trotzdem diesen Belohnungseffekt, weil man sich halt eine andere Aufgabe gesucht hat. Die Aufgabenlisten, vor allem der großen Königreiche, sind ziemlich ausgiebig mit so viel Varianz drin. Und ja, es wurde viel gemeckert, dass man zum Beispiel in jedem zweiten Königreich angeln kann. Aber das ist eine von, was weiß ich, manchmal 80 Aufgaben, wo ich dann drüber lachen kann, dass ausgerechnet sowas kritisiert wird. Wenn, sagen wir mal, 60 der 80 Sterne in diesem einen Königreich super kreativ und abwechslungsreich sind.
Ja. Und diese Deppensterne bzw. Monde, die du eben angesprochen hast.
Wir werden es nicht mehr lassen können.
Die sind, glaube ich, dann aber auch dem Schwierigkeitsgrad geschuldet, weil im Gegensatz zu anderen Marios ist es ja hier in dem Spiel so, dass man Monde sammeln muss, zumindest eine gewisse Anzahl, um ins nächste Level zu kommen, weil man damit sein Raumschiff, das so ein fliegender Hut, ausrüstet. Quasi, ich sage jetzt einfach mal, man muss 20 Monde sammeln, um in die nächste Stage zu kommen. Und ich glaube, um es da den Leuten nicht zu schwierig zu machen, hat man da gefühlt 15 Monde immer gehabt, die man relativ einfach sammeln konnte. Und dann nur die letzten 5 schon mal ein bisschen besser versteckt oder kreativer versteckt waren. Trotzdem hatten die meisten Welten dann nochmal 20 weitere Monde irgendwo an abartigen Stellen, die ich dann auch gar nicht gefunden habe.
Ja, und wenn du das Spiel durch hast, schaltest du nochmal zusätzliche Monde in jeder einzelnen Welt frei. Und die sind dann auch ein bisschen eintöniger, weil sie öfter dann dieselben Aufgaben haben. Zum Beispiel gibt es dann in jedem zweiten Königreich halt auch einen Toad, der sich ein bestimmtes Musikstück wünscht. Und das ist ein bisschen langweilig halt. Vor allem, weil auch wenn das knifflig klingt auf den ersten Blick, es doch einfacher ist, als man meint. Und wie gesagt, es kommt ein bisschen Wiederholung rein, aber da ist wirklich genug Abwechslung drin, dass jeder irgendwo was findet, wo er sagt, boah, das hat Laune gemacht. Boah, das war geil. Das war kreativ. Da hat sich Nintendo was einfallen lassen. Und das, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Mario 64. Sunshine habe ich gerne gespielt. Ich weiß aus heutiger Sicht gar nicht mehr, wieso. Und ab Galaxy ging es ja schon langsam in eine andere Richtung. Aber dass es sich ausgerechnet an diese beiden Titel anlehnt, die ich eigentlich heute nicht mehr anfassen möchte, und das mich dann so rumgerissen hat, was, glaube ich, auch damit einspielt, dass du nicht aus den Welten jeweils rausgerissen wirst, wenn du einen Mond sammelst, sondern weiter spielen kannst. Du hast nur eine kleine Fanfare und eine nette Animation. Und dann geht's direkt weiter. Du kannst direkt weitermachen. Du verlierst deine Münzen nicht, sondern behältst sie von Welt zu Welt, weil die einen Wert haben. Und alles hat irgendwo ein Ende. Und es hat so viel Spaß gemacht halt, an dieses Ende zu kommen und sich jeder einzelnen verrückten Challenge, die sich Nintendo hat einfallen lassen, sich zu testen und dann letztendlich auch zu meistern, dass ich es, wie gesagt, einfach auf 100% durchspielen musste.
Was schon beachtlich ist.
Jawohl. Ja, ich habe 40 plus Stunden gebraucht laut der Switch. Die zeigt mir ja leider nicht die genauen Stunden an, aber es steht über 40 Stunden da.
Und das hast ist schon du die letzten Monde dann mit einem Guide gesucht oder hast du die alle selber gefunden? Kann ich mir...
Ich hab irgendwann einen Geist zur Hand genommen, wenn ja, genau, ich. Ne? Also ich habe alle gemacht in einer Welt, die ich finden konnte, und die restlichen, weil die ja glücklicherweise durchnummeriert sind, habe ich dann per Geld gesucht.
Ah ja. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Das macht es natürlich dann tatsächlich auch für denjenigen, der gerne sammelt, ein bisschen strukturierter, wenn die durchnummeriert sind. Ich hasse ja so Spiele wie GTA, da gab es auch irgendwelche Sammelaufgaben, wo man nachher aber dann auch nicht mehr wusste, welchen habe ich schon, welchen nicht. Das macht dann auch das Nachvollziehen von so Sammelaufgaben immer sehr unübersichtlich und demotiviert mich da auch total.
Ja, verständlich. Also da bei solchen Spielen muss man sich selbst eine Liste zusammenstellen. Mario Odyssey ist da etwas gnädiger, wobei es eine ähnliche Sammelaufgabe gibt, wie du sie gerade beschrieben hast, nämlich diese lilanen Münzen, die von Welt zu Welt, und das finde ich schön, unterschiedlich sind. Das ist dann jeweils die Währung des eigenen Königreichs, und Goldmünzen sind dann die universelle Währung. Was ich cool fand, dass mal ein bisschen auch Marios Welt erkundet wird, ja, wie funktioniert die Welt mit ihren Königreichen, und die werden einem nicht angezeigt. Also da, wenn mir da mal 3 gefehlt haben, dann musste ich einen Guide durchgucken, und es gibt ein Level, den Strandlevel. Da musste ich dann auch wirklich nochmal alle Locations abklappern, weil halt das eine Riff genauso aussieht wie das andere und ich nicht wusste, war ich da jetzt schon oder noch nicht. Und die letzten 2 oder 3 Münzen, die mir dann noch gefehlt haben, haben mich in den Wahnsinn getrieben, weil dann hat die großen Welten haben dann halt auch nicht 50, sondern 100 von diesen blöden Münzen. Und ja, das war dann manchmal schon ein Krampf, die letzten Münzen da ausfindig zu machen. Aber es hat mich nie so weit runtergezogen, dass ich aufhören wollte oder dass ich gesagt habe, okay, machen wir Schluss für heute. Ich wollte immer weiterspielen.
Ja. Du hast eben zwei Features angesprochen, wo ich gerne nochmal näher drauf eingehen würde. Das eine, das geht relativ schnell jetzt wahrscheinlich, ist das Kostüm-Feature. Finde ich sehr schön. Mir hat es immer Spaß gemacht, den Mario in den verschiedenen Welten passend einzukleiden. Spielerisch hat das aber fast keine Auswirkung. Eigentlich nur in der Form, es gibt gewisse Levelbereiche, die abgesperrt sind, wo man nur mit passendem Landeskostüm reinkommt. Da ist dann meistens so ein Arturwächter, der sagt, hier kommst du nur mit mexikanischer Kluft rein oder ähnliches. Fand ich aber trotzdem eben ein sehr, sehr schönes, vor allen Dingen eben grafisch eindrucksvolles Feature, weil es einfach Spaß gemacht hat, Mario in der Form immer umzuziehen. Das andere ist eben die schon angesprochene Cappy-Mütze. Das fand ich tatsächlich eben sehr, sehr cool, in diese verschiedenen Arten von Gegnern hineinzuschlüpfen, weil je nachdem, welchen Gegner man dann übernommen hat, hatte man dann eben auch spielerisch ganz neue Möglichkeiten, weil zum Beispiel eben die fliegenden Kanonenkugeln einem dann die Möglichkeit gegeben haben, selber auch zu fliegen, und diese langen Raupen haben einem die Möglichkeit gegeben, um die Ecken zu gehen, und Goombas haben einen hüpfen lassen und ähnliches. Das, ja, finde ich, hat das Spiel sehr, sehr bereichert. Oder es gibt auch die Möglichkeit, in so einen Panzer reinzuschlüpfen an einer Stelle. Auch das war sehr cool. Einfach, wenn man hier eben aus diesem ganz klassischen Mario-Hüpfschema ausbrechen konnte für gewisse Aufgaben und dem Spieler damit dann auch so ein bisschen die Knobelmöglichkeit zu geben, oh, wie könnte ich denn da hinkommen? Welche Fähigkeiten der Gegner muss ich ausnutzen, um hier im Spiel weiterzukommen? Das, ja, war mal tatsächlich, so wie Nintendo das häufig macht, eine richtig coole Innovation, mit der ich jetzt so im Vorfeld eben nicht gerechnet hätte.
Ja, wie hast du die Kostüme benutzt? Hast du die immer pro Set benutzt oder wie ist dir gefallen? Also auch mal einen anderen Hut auf ein anderes Kostüm gesetzt?
Nee, ich bin ja da ganz klassisch und ordentlich unterwegs. Ich habe nichts gemischt. Ich habe immer nur mich gerne mit den passenden Kleidungsstücken für das passende Level, sobald ich alle dafür notwendigen Münzen hatte, ausstaffiert und bin dann damit herumgelaufen.
Weil das Ärgerliche ist, ich habe das nämlich genauso gemacht wie du, es gibt ein paar Kostüme, die haben keinen Hut. Und es gibt eines, was so ein fast schon Shogun-mäßiges Kostüm ist. Und dazu hast du keinen passenden Hut. Und dann musst du dir halt aussuchen, welcher von den Hüten dazu am besten passt. Und das ist immer ärgerlich, wenn du sehr strikt nach Kostüm gehst und den Hut dazu normalerweise trägst. Zum Ende hin habe ich aber, kleiner Spoiler, ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich dir was spoiler.
Du kannst mir nichts spoilern, ich werde da nicht mehr reingucken.
Okay. man schaltet nämlich dann im Pilzkönigreich, was eine der letzten Welten ist, die man freischaltet, ein Mario 64-Kostüm frei. Und wie gesagt, ich bin eigentlich kein Mario 64-Fan, aber ich habe mir geholt.
Das
okay. Ich habe viel Nostalgie für das Spiel, einfach weil ich es halt schon seit dem Launch gespielt habe bei meinem Cousin, dann halt auch auf der Virtual Console immer noch selbst gezockt habe. Und ich bin dann die meiste Zeit damit rumgelaufen. Ich fand das irgendwie klasse, diesen, vielleicht weil das weniger Stilbruch hatte, so einen klobigen 64-Bit-Mario zu sehen in einer klobigen Vulkansuppenwelt. Da hat das irgendwie besser gepasst als der normale Mario. Hatte ich fast das Gefühl.
Hat mir auch sehr gefallen, das Kostüm. Ich fand es auch sehr witzig, dass irgendwie direkt nach der Strandwelt bei mir die Eiswelt kam und ich bin dann in Badehose und mit Schnorchel durchs Eis gelaufen. Das war auch sehr cool.
Ja.
Weil es dauert immer eine Zeit lang eben, bis ich die Münzen hatte, und danach konnte ich dann ja wechseln, dann in die Eiskluft. Im Übrigen muss ich sagen, das Spiel ist überwiegend auch sehr kinderfreundlich. Gut, bei Mario keine große Überraschung, aber mein kleiner Neffe hat Mario auch geliebt, dazu zu gucken. Der war ein paar Mal mit dabei, wo ich gespielt habe. Bowser war noch ein bisschen unheimlich, aber grundsätzlich so die gute Laune Mario-Welt ist selbst auf kleine Kinder sofort übergesprungen.
Ja, und ich glaube, das spricht auch insgesamt für den Titel. Also wie gesagt, sehr spektakuläre Inszenierung teilweise, Aber von den Cutscenes hat man halt relativ wenige. In jeder Welt, die man besucht, stiehlt Bowser etwas. Und man kommt natürlich immer zu spät. Bowser ist immer ein Schritt voraus vor Mario. Und dann hat man diese Hasenbande, was an das japanische, ich nenne es jetzt mal Sprichwort angelehnt ist, wir haben den Mann im Mond und die Japaner haben den Hasen im Mond. Was dann auch mit einspielt, wo dann das Finale eventuell stattfindet. Natürlich spielt es auf dem Mond statt. Und ja, es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen ein komischer Kontrast, wenn man das so sieht. Du sagst jetzt, Bowser war ein bisschen fast schon erschreckend. Er trägt zwar diesen weißen Hochzeitsanzug und hat sich auch die Haare schön gemacht, ja, aber er wirkt aggressiver denn je, hatte ich das Gefühl. Auch wenn der Bosskampf, wie alle Bowser-Bosskämpfe, letzten Endes doch sehr monoton war und man in allen Begegnungen dasselbe macht. Die Art und Weise, wie das präsentiert ist, ist einfach unfassbar gigantisch, sage ich mal, vom Ausmaß. Ja, man hat richtig das Gefühl, dass Bowser diesmal eine Bedrohung darstellt, mit den Angriffen, die er vollführt, mit der Art und Weise, wie er halt Mario diesmal angreift in dem Spiel. Und auch wenn das alles machbar ist, es wirkt rein von der Präsentation her einfach viel imposanter und auch einschüchternder, würde ich sagen.
Ja, ist auch die schwerste Stelle im klassischen Spiel. So wie es üblich ist, drei Phasen gibt es und gerade eben so diese Endphase, wo man durch dieses ja, stelenartige Labyrinth läuft und dann versuchen muss, eben gewisse Dinge zu tun, um ihn dann auch besiegen zu können, bis ich da auch erstmal verstanden habe, was man da wirklich machen muss. Aber auch noch ein bisschen Knobeln und Zeitdruck, das hat mir tatsächlich, obwohl ich eigentlich immer so Situationen nicht so gerne mag, hat mir das Spaß gemacht, da so ein bisschen diesen Druck zu spüren und ein bisschen unter Zeitnot zu sein. Und doch, da hat Nintendo auch dafür das Finale für meinen Geschmack ja eben guten Stil bewiesen.
Und das Geilste ist, und ich hoffe, dass die meisten, die Interesse an dem Spiel haben, es schon gespielt haben, weil ich spoilere jetzt das Ende der Hauptstory. Wir haben jetzt schon, du hast schon erwähnt, dass man mit Cappy ja lauter Wesen übernehmen kann. Und auch da gibt es eine Checkliste mit allen möglichen Wesen, die man einsammeln kann. Und es geht halt von einem kleinen Frosch bis zu diesen Kugelwillis oder wie die heißen. Diese gigantischen Torpedos, ja, die durch alles durchschmettern und die finale Übernahme, die man vollführt im Story-Modus, ist halt niemand anderes als Bowser selbst. Man darf das erste Mal selbst Hand anlegen und Bowser spielen, während auf dem Mond da dieses komische Konstrukt zusammenbricht und dabei spielt ein toller Popsong. Es ist einfach nur abgedreht hoch 10. Und was die sich da einfallen lassen haben, es ist wirklich der helle Wahnsinn. Ich kann es echt nicht oft genug betonen, wie abwechslungsreich und verspielt dieser Titel ist.
Ja, auch eine der schönsten Stellen im Spiel, da in New Donk City für mich. Das ist die Szene, wo man am Ende in einer Art 2D-Mario wiederum wechselt und dann ganz klassisch wie beim Donkey Kong-Spielautomat anno 1980 irgendwie die Hochhäuser erklimmt, um dann sich eben, ich weiß gar nicht, da war Donkey Kong auch oben, ne, meine
Da
ich,
war Donkey Kong,
ne,
genau.
meine ich, zu stellen. Das muss man selber gesehen haben. Der Soundtrack ist cool, die grafische Gestaltung ist toll, das ganze Flair war außergewöhnlich an der Stelle fürs Spiel, war für mich somit die schönste Stelle im gesamten Spiel.
Ja, du hast es vorhin schon erwähnt, aber ich finde auch, dass New Donk City war der Spielplatz, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Und das ist halt wirklich komisch, weil die Präsentation eigentlich, wenn man es nur sieht, das Mario sticht da voll heraus, aber wenn man einmal drinne ist, dann passt das irgendwie. Es funktioniert einfach. Und das ist das Tolle an der Szene, die du beschrieben hast, ist ja, dass diese 2D-Passage transparent ist. Also man spielt ein klassisches 2D-Mario. Allen voran Mario Bros. 1, weil das halt auch wirklich an den Artstyle angelehnt ist. Aber im Hintergrund ist halt weiterhin diese 3D-Welt, die funktioniert, die gerade zelebriert, überall explodiert Feuerwerk, es wird gesungen und getanzt. Und auf diesem Hintergrund springst du halt rum, während da wirklich eine 3D-Welt hinter dir funktioniert. Und das ist einfach, wie gesagt, es ist spektakulär, was sie da an Bildgewalt rausgehauen haben mit Mario Odyssey. Bowsers Welt, ich habe jetzt schon viel gespoilert, aber ich werde mal nicht verraten, was die für ein Thema hat, was da für Partikeleffekte abgehen und wie da mit der Architektur umgegangen wurde und wie die texturiert und vor allem beleuchtet wurde. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich musste von einer Stelle mehrere Screenshots machen, weil das Spiel hat auch einen Fotomodus, wie es sich im Jahr 2017 und 2018 gehört. Und dieser Fotomodus hat mehrere Filter und diese Szene sah mit jedem Filter noch besser aus. Und ich konnte es einfach nicht lassen, wirklich mit jedem Filter da durchzugehen und ein Foto zu machen, weil das einfach mir mit jedem Filter immer mehr die Sprache verschlagen hat. Das ist der helle Wahnsinn, was denen da eingefallen ist.
Ja, sehr viel Liebe ist da reingeflossen. Ich kann mir vorstellen, dass auch pro Welt eventuell andere Leute irgendwie federführend waren, weil der Stil teilweise ja schon unterschiedlich ist. Mir haben auch nicht alle Welten gleich gut gefallen, kann ich dazu sagen. Aber insgesamt war jetzt für mich auch kein negativer Ausreißer dabei, wo man sagt, eine Welt war da schlecht. Aber es haben mir, manche waren eben besonders gut, so würde ich es mal formulieren.
Ja, es gibt auch einige Arenen, die dann zu Welten umgemodelt werden. Und da weiß ich nicht, ob man das hätte wirklich tun müssen. Da hat man dann so 5 bis 10 Monde reingequetscht, obwohl das eigentlich nur eine Bosskampf-Arena ist. Und da fragt man sich, musste das wirklich sein? Also das ist 5 Schritte und eine riesige Boss-Arena. Mehr ist das in dem Level nicht. Und trotzdem haben sie da wirklich versucht, alles reinzuquetschen. Hut ab, dass sie es geschafft haben. Aber wie du schon gesagt hast, das war nicht unbedingt immer gut in dem Fall. Also die kleineren Welten fand ich dann auch schwächer. Und mir haben auch eher die Welten gefallen, wo man ein bisschen mehr Kreativität gezeigt hat. Wobei New Donk City, wie gesagt, ist jetzt nicht die Höchstleistung an Kreativität. Aber die hat mir mit am besten gefallen. Die Wüstenwelt, direkt die erste, die man besucht, hat mir
gefallen. Mit den Eiskristallen.
Ja.
Doch, sehr schick. Mhm. Es gab so eine Wasserwelt. Ich meine jetzt aber nicht die, wo, sag ich mal, diese Meereswelt, sondern eine Welt, wo auch ganz viel Wasser im Level ist, wo man ganz viel mit diesen Raupen quasi sich auch weiter bewegen muss. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die besser
beschreibe. Meinst du diese Steinzeitwelt?
Boah, ja, da waren, glaube ich, auch so Steinköppe, so Moais, die da rumgelaufen sind.
Nee, das war auch noch die Wüstenwelt. Das war die Achso, Wüstenwelt.
Nee, die meine ich dann auch. Also, ja, auf jeden Fall eine, wo auch viel Wasser war, wo man auch teilweise sich mit so Kanonen durch die Gegend geschossen hat im Level. Meistens auch nicht wirklich, ich meine. Egal. Also ich fand auf jeden Fall die Welten, die größer waren, wo man sich auch freier bewegen konnte, die haben mehr Spaß gemacht als die ganz kleinen. Zum Beispiel, was mir gar nicht so gut gefallen hat, war diese Waldwelt. Das war die zweite oder dritte, die man besucht hat. Die fand ich auch grafisch nicht ganz so doll.
Ja, was man Nintendo nach wie vor ankreiden muss, ist, ich weiß nicht, wieso die nicht auf Anti-Aliasing setzen. Weil es sieht, wie gesagt, spektakulär aus, aber es flimmert wie Seuche. Also egal, ob man es auf dem Handheld oder auf dem Fernseher spielt, das flimmert vorn und hinten. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf dem 4K-Fernseher, wie du ihn hast, Thomas, dass das nicht unbedingt positiv unterstreicht.
Ja, klar, also gerade im Vergleich zu den Next-Gen-Konsolen, zu den echten Next-Gen-Konsolen, ist das Bild schwächer. Andererseits finde ich immer, sobald man da drin ist und ein bisschen gespielt hat, dann hat sich das Auge dran gewöhnt und ab und an denkt man sich noch, hoch, könnte das schön aussehen in 4K, aber letzten Endes ist es dann auch egal, dann ist der Spielspaß und der grafische Sprung zum Vorgängergerät dann ja dann doch gegeben. Also egal, ob es jetzt ein Zelda ist oder eben Mario, man hat ja die Wii U-Titel und Wii-Titel noch im Kopf und es sieht einfach besser aus und damit begnügt man sich dann erstmal.
Ja, ich hab nebenbei auch Mario 3D World weitergespielt, weil ich das ja für ein Let's Play aufnehme Und das sieht schon hervorragend aus, aber was Mario Odyssey halt hervorhebt, ist A, das abgedrehte Level-Design, dadurch, dass es halt wirklich so verschiedene Stile kombiniert, die an sich nicht zusammenpassen sollten, aber Nintendo-Magie, die bekommen es irgendwie hin. Und dass es halt sehr stark auf Partikeleffekte setzt, was Mario 3D World nicht gemacht hat. Also lauft einfach mal durch die Welten und achtet darauf, was an Partikeln da rumfliegt. Wie gesagt, die Bowser-Welt, da fliegen ganz viele Funken dauerhaft über den Bildschirm. Wenn ihr in dem von Thomas angesprochenen Wald seid, dann fliegen halt überall Pollen rum. Und das sind so Kleinigkeiten, aber die lassen die ganze Welt lebendiger wirken. Und ich weiß nicht, ob es technisch brillanter ist als Mario 3D World. Weil das Spiel hat auch massivs Pop-in. Wenn man über die Wüste, die wir schon genannt haben, rennt, dann ploppen halt Steine und Kakteen auf, wie sonst was, alle 5 Meter. Und das reißt einen schon ein bisschen raus. Also an deren Streaming-Technologie müssen sie noch irgendwie arbeiten, dass halt die Ladezeiten weiterhin so schnell sind, aber vielleicht die Distanz, in der Dinge dargestellt werden, ein bisschen größer wird mit dem kommenden Fortschritt, weil ich sowas auf der PS4 einfach nicht mehr wahrnehme, wenn ich ehrlich bin. Da muss das schon wirklich extrem sein. Und bei so einer leeren Wüste, wo dann halt wirklich nur Steine und Kakteen rumstehen, da fällt das schon eher ins Auge. Ja, aber es ist dadurch halt durch die ganzen Effektspielereien, die man sich erlaubt hat, einfach eine wahre Augenweide. Und klar gewöhnt man sich dran. Ich finde aber trotzdem, dass es Kantenflimmern stört. Egal, was du sagst. Kantenflimmern ist niemals gut. Auch wenn das Bild schärfer wirkt, aber ein bisschen ein leichter Filter, der das Bild ein bisschen weicher macht und dafür die Kanten ein bisschen abglättet, hätte ich auch nichts gegen.
Das stimmt, ja. Gibt ja auch genügend Beispiele, wo man sieht, wenn eine Engine das gut beherrscht, wie zum Beispiel die Id Tech Engine oder so, dann sieht es ja auch wirklich gut aus, ne?
Ja.
Jetzt nicht auf der Switch, aber eben auf den Next-Gen-Konsolen. Ja. Ja, was kann man noch zu Mario sagen? Der Soundtrack ist, glaube ich, zumindest für meinen Geschmack auch wieder eine unauffällige, aber trotzdem gute Punktlandung gewesen. Ich würde jetzt nie behaupten, dass die Soundtracks von Mario ja, mich so richtig mitreißen. Am besten hat mir tatsächlich eben noch in Yulong City dieses Lied, was auch der Titelsoundtrack ist, gefallen. Der ist mir auch hängen geblieben. Alles andere ist so unauffällig passend, finde ich immer zum jeweiligen Level und macht einfach gute Laune. Aber ist jetzt nicht so wie bei Zelda oder so, dass man sich schon freut, wenn so ein bestimmtes Thema irgendwie angespielt wird. Mit einer Ausnahme fällt mir gerade ein, es gibt teilweise in den Leveln so Bereiche, wo man mit anderen Figuren musizieren kann. Das ist ganz witzig eigentlich, weil dann immer teilweise das Mario-Thema so in landestypischer Musik dann auch präsentiert wird.
Ja, ich finde den Soundtrack ziemlich gelungen. Allerdings ist das wie mit der Mario 64, mit dem Mario 64-Kostüm, was ich schon angesprochen habe, sehr nostalgiebasiert. Also da hat man sich wirklich auf einigen Lorbeeren ja, ausgeruht. Und viele Stücke hat man schon mal gehört. Das ist halt nur eine andere Varianz. Und die klingen halt weiterhin gut, aber ich stimme dir zu. Ich würde nicht sagen, dass es der beste Mario-Soundtrack ist, dadurch, dass das sehr viel Ambience hat, dadurch, dass halt die Welten, dadurch, dass man nicht mehr immer rausgeworfen wird, eher auch natürliche Sounds haben. Also wenn man durch New Donk City läuft, dann ist da zwar eine Hintergrundmusik, aber man hat mehr die Stimmung der Stadt im Ohr als die tatsächliche Melodie selbst. Und ich würde einen Mario 3D World Soundtrack, der für mich absolut top ist, dann immer noch bevorzugen, weil du da halt nicht, weil du da halt levelbedingt die Musik hast. Die muss halt auf das Level passen. Und die Levels gehen dann halt nur 90 Sekunden oder was auch immer in dem Spiel. Das Coole ist, da wir beide ja die physikalische Edition haben, und du das gesungene Lied schon angesprochen hast, die Lyrics von dem Song stehen in der Packung selbst drin. Also wenn man sie aufmacht, wird man mit einem schönen Rot begrüßt, wo dann mit weißem Text die Textzeilen des Stücks ausgeschrieben sind. Und das fand ich sehr charmant. Anstatt das wie alle anderen komplett blank zu lassen, hat man da ein bisschen Kreativität wieder gezeigt. Und das, wie gesagt, das ist halt das wirkliche Stichwort, was Mario Odyssey betrifft, Kreativität. Und dann nettes, cooles Gimmick für die physikalischen Käufer reingepackt.
Ja, fand ich auch. Gut, ich meine, grundsätzlich muss ich eh sagen, bei der Switch gibt es keinen Grund für mich, Spiele digital zu kaufen. Ganz anders als bei den großen Konsolen, weil einfach der Speicherplatz ja gerade auf der Switch sehr teuer ist im wahrsten Sinne des Wortes, weil man ja dann Speicherkarten kaufen muss. Aber so, ja. Also ich finde es okay, da muss man halt die Module tauschen, aber letzten Endes ist das auch nicht so viel Arbeit. Zumindest, wenn man jetzt auch nicht permanent die Spiele wechselt auf der Konsole.
Ja, man kann auf jeden Fall genug Zeit in Mario Odyssey stecken, ohne ein anderes Spiel anfassen zu müssen.
So ist das, ja.
Ja, ich habe allerdings einen Kritikpunkt. Und das ist der Kritikpunkt, weshalb ich Mario 3D World, wie die Formel funktioniert, weiterhin bevorzuge. Nämlich, dass ich bei dieser Mario 3D-Formel, die sich halt an 64 und Sunshine anlehnt, das Plattforming nicht im Vordergrund steht. Klar, man hüpft die ganze Zeit rum, aber in den seltensten Fällen, und da muss man dann schon halt in bestimmte Areale der Levels gehen, also in Unterareale meistens, dass die Möglichkeit besteht, durch einen verpatzten Sprung zu sterben. Und sterben ist wenig frustrierend in dem Spiel, außer man sammelt gerade Münzen, um ein cooles Kostüm zu kaufen, weil es gibt keine Leben mehr glücklicherweise, man verliert einfach nur 10 Münzen und wird dann an den letzten Checkpoint gesetzt. Das Spiel ist so schon spielerfreundlich genug und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass halt so viel von dieser Challenge weggenommen wird, weil man halt durch die ganzen Übernahme, die man vollführen kann, ja, der Panzer kann schlicht und ergreifend nicht springen und dann ist halt der Level so gestaltet, dass du da niemals springen musst. Das ist nicht das, was ich in einem Jump'n'Run suche. Die Kreativität, die da eingeflossen ist in die Aufgaben, fand ich super. Und ich hätte es niemals zu 100% durchgespielt, wenn da nicht so viel Abwechslung drin wäre, dass ich da einfach nie genug von bekommen habe. Aber wenn ich nach einer reinen Plattformer-Challenge suche, dann habe ich Mario 3D World lieber. Und das habe ich jetzt zum dritten Mal, bin ich dabei, es durchzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich Mario Odyssey genau wie du noch je nochmal anfassen werde. Um es von vorne bis hinten nochmal durchzuspielen, weil da einfach, ich habe das Gefühl, schon alles gesehen zu haben. Ich werde nicht nochmal neu herausgefordert. Schlicht und ergreifend, weil das Spiel halt so nicht diesen Schwerpunkt hat, den ich in einem Jump'n'Run gerne hätte, nämlich das Rennen und Springen. So komisch das klingen mag.
Und das stimmt, aber das ist der Ansicht geschuldet. Ich glaube, es wäre auch sehr frustrierend, wenn es anders wäre. Ja, ich glaube, so Spiele wie Jak und Daxter, die haben es teilweise sogar noch etwas ja, sprunghafter umgesetzt, ne? Da erinnere ich mich auch an viele Passagen, wo man so von Plattform zu Plattform springen musste. Andererseits waren das dann auch häufig die Szenen, wo man mal richtig tief abstürzen konnte und das hat man dem Spieler da erspart. Andererseits gibt es ja gerade in den 2D-Passagen, die das Spiel hat, dann auch nochmal zur Abwechslung eben dieses klassische Springen oder wenn die Kamera mal in manchen Fällen gelockt ist. Ne? Also ja, es ist aber nicht mehr Hauptspielelement. Das ist vollkommen richtig und da ist der Name Jump'n'Run dann vielleicht auch nicht mehr ganz zutreffend.
Ja, wie gesagt, also das ist nicht das, wonach ich in einem Mario suche. Oder das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Spiel wirklich aussetzen kann, ist, dass es nicht den Schwerpunkt trifft, den ich mir persönlich von einem Mario wünsche. Oder das ist praktisch null Kritik, weil ich hätte es nie und nimmer zu 100% durchgespielt, wenn nicht einfach der komplette Rest gestimmt hätte. Klar, zum Ende hin wurde es ein bisschen frustrierend, also dieses blöde Volleyballspiel auf 100 Punkte zu spielen. Wer auf die doofe Idee kam, der gehört gefeuert. Aber 95%, 90 bis 95% aller Monde haben richtig Laune gemacht zu spielen. Selbst die etwas Wiederholung inne hatten. Einfach weil diese Wiederholung sich nicht auf jede Welt, sondern nur so jede zweite, dritte Welt ausgeartet hat und wenn man dann am Ende einfach durchgeht und hier und da schon mal eine dieser repetitiven Aufgaben gemacht hat, wirkt das alles nicht mehr so nach Recycling, wie es wirken mag, wenn man einfach nur eine Liste durchgeht. Und das ist das, was ich Mario Odyssey auf jeden Fall geben muss, ist, dass das, was es geschafft hat, das, was es sich als Ziel gesetzt hat, dieses abwechslungsreichste Mario-Abenteuer aller Zeiten zu sein, haben sie mit Bravour gemeistert. Und ich habe echt keinen Schimmer, was sie als nächstes machen wollen. Weil können sie noch mehr machen? Ich hab am Ende 999 Monde gehabt. Wie soll man das steigern? Was soll man da machen? Soll man der Linie treu bleiben oder soll man ein Mario 3D World 2 dazwischen werfen, um ein bisschen Zeit zu schaffen zwischen dem nächsten großen Mario-Spiel, wo es viele offene Welten gibt? Und da ist wirklich die Frage, was Nintendo mit Mario als nächstes anstellt, weil was sie mit Odyssey auf jeden Fall bewiesen haben, ist, dass denen nicht die Ideen ausgegangen sind. Ganz im Gegenteil. Und davor ziehe ich meinen Hut beziehungsweise mein Cappy.
Das ist aber ein schönes, ein schönes Wortspiel. Was mögen die als nächstes machen? Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, ähnlich wie auf der Wii, wo die Switch jetzt ja genauso erfolgreich schon ist, dass dort eher dann nochmal das Gleiche in etwas anders kommt. Ich glaube nicht, dass man in der gleichen Generation nochmal was ganz anderes macht. Aber gut, Nintendo sind die, die uns häufig schon überrascht haben und uns vielleicht auch in dem Fall nochmal überraschen. Die spannende Frage ist ja generell, ob überhaupt dann für die Switch nochmal ein zweites Mario-Spiel von der Größe her kommt zum Ende des Lebenszyklus hin. Müssen wir mal abwarten. Ne?
Deswegen sage ich ja, es wäre schön, dann vielleicht einfach, um das andere Extrem zu haben, ein Mario 3D World 2 zu bekommen. Oder eine erweiterte Fassung, wobei das 3D World auch schon massig Inhalt hat. Einfach, um wirklich die andere Seite des Spektrums auch nochmal zu erfüllen, halt ein richtig klassisches Jump'n'Run zu haben. Mit einer knallharten Sprungpassage nach der anderen, wo jeder Sprung, jede Performance zählt, jede Bewegung mit dem Stick und jeder Tastendruck. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber wenn es das einzige Mario auf der Switch bleibt, dann ja, hat die Switch definitiv eines der stärksten Marios, eines der stärksten 3D-Marios aller 3D-Nintendo-Konsolen bekommen.
Ja, also mir hat es tatsächlich, wenn ich das jetzt so bewerten müsste, glaube ich, sogar am besten gefallen von allen Marios, die ich bisher gespielt habe. Einfach weil ich das Spiel bis zum Ende genießen konnte. Was mir ähnlich gut in Erinnerung geblieben ist, war Wario World für den Game Boy damals und alles andere, immer gute Spiele, aber Wario World und jetzt eben dann auch Odyssey sind, glaube ich, so meine Lieblings-Marios.
Ja. Wie gesagt, ich bevorzuge 3D World, aber direkt danach würde Odyssey kommen.
Ist ja auch immer Geschmackssache letzten Endes. Ne?
Ja.
Ich glaube, das hat die Spielepresse bisher auch immer schon bestätigt. Das sind alles Ausnahmetitel. Ist halt einfach nur die Frage, wahrscheinlich, wo man auch selber so seinen Schwerpunkt legen mag, von dem her, was man mag. Und dann sucht man sich sein passendes Mario heraus.
Ja, ich bin einfach nur froh, dass sie weg sind von der New Super Mario Bros. Linie. Wobei es mich nicht wundern würde, wenn sie davon auch noch eins für die Switch raushauen. Aber nach Mario Odyssey habe ich erstmal genug geplattformt, sage ich mal, und freue mich schon auf die nächsten Abenteuer auf der Switch. Ich bin am Überlegen, ob ich mir Xenoblade Chronicles 2 zulegen soll. Ich habe die beiden Vorgänger auf der Wii und auf der Wii U nicht durchgespielt, also habe ich eigentlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Das Problem ist, ich habe jetzt im März schon das nächste große Rollenspiel vor mir, nämlich Ni No Kuni 2. Und da weiß ich nicht, ob ich Xenoblade Chronicles 2 zwischenschieben kann. Ansonsten hoffe ich halt einfach auf Pokémon, dass wir da endlich mal was zeigen.
So, Xenoblade habe ich jetzt schon einige Zeit gespielt. Nicht so viel wie Roman, der hat es, glaube ich, durchgespielt und da 60, 70 Stunden, oder was er gesagt hat, rein versenkt. Mir hat es aber trotzdem bisher Spaß gemacht und selbst wenn ich nicht durchspielen sollte, ist es bei mir als sehr, sehr positives Spiel jetzt schon, sage ich mal, in Erinnerung geblieben. Und ich finde aber da auch ganz nett, das ist so ein Spiel, was man auch mal gut gerade im Handheld-Modus nebenher spielen kann, wenn der Fernseher gerade besetzt sein sollte, dann kann ich da ein bisschen daddeln. Macht einfach Spaß, die Welt ist nett, die Story gefällt mir, ist sicherlich jetzt von der Spielweise her eher ein schwergängigeres Spiel, wo man sich auch ein bisschen reinfuchsen muss, was mir auch sich in voller Tiefe nicht erschließt, weil da ganz viele Schichten sind in dem Kampfsystem, die man benutzen kann und eventuell auch später benutzen muss. Das ist dann der Punkt, wo ich vielleicht aussteige, wenn es mir dann zu schwierig werden sollte, weil ich es nicht verstanden habe. Aber trotzdem, ja, also wenn man überlegt, es zu holen, also da mal reinzuschauen, wenn man gerne so Rollenspiele mag, ist, glaube ich, nicht verkehrt. So als kleiner Exkurs.
Ja. Aber es kommt bestimmt noch einiges dieses Jahr. Ich hoffe, dass Metroid Prime 4 und Pokémon tatsächlich wie angekündigt 2018 erscheinen. Sie haben mich letztes Jahr wirklich überrascht, dass sie Xenoblade Chronicles 2 und Mario Odyssey letztes Jahr noch rausbekommen haben. Auch Hut ab davor. Wenn sie weiterhin so fest an ihren Terminen bleiben, dann sehe ich die Switch auch weiterhin als Erfolg. Die hat sich ja jetzt schon besser als die Wii U verkauft. Das ist echt
Das
ein
stimmt,
Armutszeugnis,
ja.
wie die Wii U ist.
Gut, Bayonetta kommt ja auch noch und ist jetzt auch schon teilweise erschienen, zumindest die Remakes.
Ja.
Alles gut. Ja, ich glaube, da sind wir durch mit Mario, was?
Auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen. Jeder, der eine Switch hat, der sollte sich das holen. Es sei denn, man mag Jump-Runs überhaupt nicht. Also
Und
das ist ja wirklich die
man,
einzige
die
Ausnahme.
Schnittmenge der Leute, die keine Jump'n'Runs mögen und sich eine Switch gekauft haben, ist, glaube ich, überschaubar.
Ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die sich die Switch für Zelda geholt haben und kein Interesse an Mario haben. Glaube ich fest dran.
Das mag sein, aber ich, ja. Aber das ist dann eventuell aufs falsche Pferd gesetzt.
Ich
Ja.
glaube eher, dass es. Oh, doch, ich sag, dass es eher ein weiteres Zelda für die Switch gibt als ein komplettes 3D-Mario. Das ist jetzt die Aussage des Tages, die Wette des Tages. Und
Okay.
ich schulde Kai jetzt schon zwei Cheeseburger. Also wenn ich noch einen dritten ausgeben muss, habe ich kein Problem damit.
Dann ist die Junior-Tüte voll, jawohl.
Ja.
Happy Meal. Okay. Ja, machen wir einen Deckel drauf, oder?
Auf jeden Fall. Je nachdem, was die Soundbibliothek von Mario Odyssey hergibt, gibt's vielleicht jetzt noch das ein oder andere nette Stückchen zu hören. Und dann würde ich sagen, hört man sich das nächste Mal wieder. War schön, Thomas, dass du dich nochmal mit mir zusammengesetzt hast, um über Mario Odyssey zu schwärmen.
Da konnte ich nicht Nein sagen.
Ja.
Weil Mario ist immer ein gutes Thema.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, hört man sich das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Maurice.
Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao, euer Thomas.